Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist wie immer Christian Ziemek und ich führe euch heute durchs Programm. Bei uns geht es ums Wandern, Paddeln und Radfahren, um Ausrüstung und Reiseziele und um eigentlich alles, was ihr draußen unternehmen könnt und was draußen Spaß macht. Und Spaß macht ja so einiges. Heute beschäftigen wir uns mit einer Aktivität, die wahrscheinlich die wenigsten von euch schon gemacht haben, aber gehört hat wahrscheinlich der ein oder andere schon mal davon. Das Thema lautet Muggles, Mystery und Lost Places über die Faszination Geocaching. Wir wollen wissen, was das überhaupt ist, was daran Spaß macht und wie man vielleicht selber ein Geocacher wird. Unser Gast ist Carsten Heider. Er ist Anzeigenleiter bei Outdoor. In seiner Freizeit locken ihn die Suche nach dem Verborgenen.
Hallo Christian.
Hallo Carsten. Also erstmal, wie bist du überhaupt zum Geocachen gekommen? Was macht man da eigentlich?
Wie bin ich zum Geocachen gekommen? Das ist eigentlich schon relativ lange her. Das war irgendwann Mitte der 2000er Jahre. Als eine Kollegin mir davon erzählt hat, dass irgendwelche Bekannten von ihr mit einem GPS-Gerät durch den Wald rennen und mit Koordinaten irgendwelche Dosen suchen. Mhm. Dann dachte ich, GPS-Gerät, Männer, durch den Wald rennen, was für ein Schwachsinn.
Das klingt super, ja.
Ja, klingt auf jeden Fall super, aber dachte ich, nein, ist nichts für mich. Und wie der Zufall so wollte, habe ich dann eines Samstagmorgens in die Tageszeitung geschaut, war ein kleiner Artikel drin, dass sich das Thema Geocaching im Nachbarort am Marktplatz vorgestellt wird, dass sich Interessierte dort einfach einfinden sollen zu einer gewissen Uhrzeit, dass entsprechend Geräte vorhanden seien und dass man einfach eine Einführung bekommt. Dachte, ja gut, kann ja nichts schaden, da einfach mal hinzugehen, zu schauen, was für Menschen sich da treffen. Und habe meinen Sohn geschnappt und dann haben wir uns da entsprechend eingefunden, haben da eigentlich eine sehr illustre Runde an Menschen vorgefunden, die uns dann gezeigt haben, was ist ein GPS-Gerät, erklärt haben, was sind Koordinaten und was ist überhaupt Geocaching. Und dann ging es durch eine kleine Runde durch die Stadt und was für mich damals mit der ausschlaggebende Punkt war, was entsprechend spannend war, war, dass durch diese Stadt, durch die ich schon gefühlt Millionen Mal gelaufen bin, ich Dinge gesehen und entdeckt habe, die mir davor noch nie aufgefallen sind. Irgendwelche Ornamente an Gebäuden, irgendwelche Steinmetzarbeiten. Und gerade auf diese Arbeiten wurden letzten Endes in diesem Multicache, den wir damals gemacht haben, hingewiesen. Da ging es dann einfach darum, dass an einem Gebäude ein Steinmetz eine Arbeit hinterlassen hatte, wo zum Beispiel Trauben abgebildet waren. Das war dann einfach die Frage, wie viele Trauben sind es? Und aufgrund der Dinge, die du da gesehen hast, die musstest du dann addieren, um dann wiederum eine Koordinate zu errechnen, um an die nächste Station zu kommen.
Also das steht dann nicht in dem GPS-Gerät drin, sondern man kriegt dann einen Zettel mit, in dem diese Aufgaben zu lösen sind? Oder
eigentlich in diesem GPS-Gerät mit drin, weil letzten Endes meldest du dich auf einer Plattform an, in meinem Fall ist es jetzt geocaching.com, und lädst dann eine GPX-Datei auf dein Gerät. Das kannst du auf das GPS-Gerät laden, aber auch natürlich auf eine entsprechende App auf deinem Smartphone. Jetzt egal, welches Betriebssystem da läuft, die App gibt es für alle Betriebssysteme. Und da hast du die entsprechende Beschreibung von diesem Cache. Was ist es? Um was dreht sich's da? Und auch je nachdem die entsprechende Aufgabenstellung bei einem Multicache. Sprich, wenn du dort dann unterwegs bist, heißt dann, geh von hier nach da, zähle das, suche das, finde hier einen Hinweis, um so dann letzten Endes weiterzukommen, um ein sogenanntes Final zu finden, in dem dann letzten Endes ein sogenanntes Logbuch drin ist. Das kann ein richtiges Buch sein in Form von einem Notizbuch. Das kann aber auch nur irgendein zusammengefalteter Zettel sein, in den du dich dann einträgst mit Name und Datum, letzten Endes dein Beweis, dass du vor Ort warst, und dann darfst du diesen Cache dann auch online locken.
Das heißt aber, man braucht auch grundlegende Navigations- bzw. Orientierungsmöglichkeiten jenseits von GPS, weil Stichwort Akkulaufzeit angenommen, man geht mal aus der Stadt raus und geht irgendwie in den Wald oder ins Gelände und stellt dann irgendwie nach, sagen wir mal, weniger erfolgreicher Suche nach 7 Stunden fest, dass der Akku so langsam zur Neige geht und man irgendwo in der Pampa ist und den letzten das Final nicht findet. Wie kommt man dann da raus? Gibt es da eine Escape-Strategy?
Also, glaub,
Akkus mitnehmen? Oder?
Beschreibst du natürlich den Extremfall, den es eigentlich, glaube ich, relativ selten bis gar nicht gibt. Mhm. Weil letzten Endes hast du selten Caches, die wirklich über 7 Stunden gehen.
Ah, okay.
Kann natürlich schon sein, dass wenn du auf größeren Touren unterwegs bist, dass du dann schon mal an diese Grenze rankommst. Aber es gibt genügend Caches, wo dir wahrscheinlich eine Akkulaufzeit von 3 Minuten noch reichen würde. Mhm. Natürlich solltest du Vorsichtsmaßnahmen treffen, indem du immer irgendwie einen Akku noch dabei hast, einen Ersatzakku beim GPS-Gerät oder eine Powerbank, wenn du mit dem Smartphone unterwegs bist. Gar keine Frage. Im Worst Case stehst du irgendwo im Nirgendwo und hast keinen Akku mehr und dann auch keine Chance mehr, an diesen Cache zu kommen. Dann musst du eben abbrechen, aber du kennst dich ja eigentlich dann halbwegs aus, wo du bist, beziehungsweise weißt, wo du herkommst, hast vielleicht noch eine Karte dabei, um dann wieder rauszukommen. In der Stadt ist das ja eigentlich völlig irrelevant. Da gibt es ja immer irgendwo eine Bushaltestelle oder eine S-Bahn-Station, wo du dann wieder weiterkommst oder zurückkommst. Jetzt draußen in der Natur, wenn du entsprechend im weiteren Gelände unterwegs bist, als Sicherheit eine Karte mitnehmen, schadet natürlich keinem, tut dir auch nicht weh und wiegt nicht wirklich was, aber habe ich persönlich so noch nie gebraucht.
Und das heißt, man schaut schon viel auf das Gerät oder kann man auch auf eine Karte gucken oder läuft es wirklich alles über die Koordinaten, die man bekommt? Also ginge das auch mit einer Karte, also komplett Papier?
Wenn du dich wahrscheinlich mit Karte und Kompass auskennst und die Koordinaten dann auf die Karte übertragen kannst, würde es wahrscheinlich funktionieren.
Ah, ja.
Ich glaube, de facto macht das aber gar keiner. Weil letzten Endes hast du ja auf deinem GPS-Gerät beziehungsweise in der App natürlich schon eine Karte, die abgebildet ist. Und du siehst ja da entsprechend, natürlich bewege ich mich auf das gesuchte Objekt zu, auf den, auf die Station oder auf das Final zu oder bewege ich mich weg. Natürlich wird oftmals der kürzeste Weg, also sprich die Luftlinie angezeigt auf deinem GPS, beziehungsweise auf deinem Display. Und der kürzeste Weg ist aber natürlich nicht immer der sinnigste. Irgendwo einen Steilhang hochzukrabbeln wäre vielleicht nicht ganz so angenehm. Geben halt doch lieber den Weg außen rum, spart einiges an Kraft und Nerven und man kommt trotzdem ans Ziel.
Und was für Varianten gibt's da, wenn man jetzt mit den direkten Koordinaten arbeitet oder Webcam, Mystery Cache, kannst du das
also mal? Im Generellen gibt es 9 verschiedene Arten von Caches. Der Tradi, bei dem du generell einfach schon die Koordinate hast, wo du genau weißt. Der traditionelle Tradi. Das ist nur jetzt die Abkürzung Tradi. da hast du die Koordinate, wo du hin musst und weißt genau, okay, dort muss ich hin. Dort befindet sich dann entsprechend
das Final. Das ist sozusagen, ich gehe an ein Ziel und
gut. Genau, und dann ist gut. Das kann natürlich dann auch schon aufwendiger werden, aber da können wir ja später nochmal drauf kommen. Dann haben wir den Multicache, der besteht aus mehreren Stationen. Das kann nur eine zweite Station sein, aber auch 15, 15, 20, 25 oder wie viel Stationen auch immer. Das steht und fällt natürlich, wie aufwendig der Cache-Owner letzten Endes diesen Cache gestaltet hat oder gestalten wollte, wie aufwendig er ihn machen wollte. Dann gibt es Mysteries, bei denen du erstmal gar keine Koordinate hast, beziehungsweise natürlich steht dieser Cache an einem Punkt auf der Karte, der ungefähr schon dort ist, wo dann letzten Endes das Final auch versteckt ist. Allerdings musst du erstmal ein Rätsel lösen. Das kann ein ganz einfaches Rätsel sein. Das kann aber auch so sein, dass du da irgendwie Freunde, Bekannte erstmal damit belästigen musst, weil das ein Themengebiet ist, mit dem du dich gar nicht auskennst. Und da gibt es schon schöne und spannende Geschichten. Gerade halt auch, was für mich da der spannende Aspekt ist, weil du dann einfach dich in Themengebiete einlesen musst, mit denen du eigentlich nichts zu tun hast.
Inwiefern? Und also was für Themengebiete sind das?
Das kann vom Prinzip alles sein. Wenn, ich sage jetzt mal, ein Chemiker in Cache legt, dann wird er vielleicht irgendwie mit chemischen Elementen zu tun haben. Oder es gibt Caches, also Rätsel Caches, die irgendwelche geschichtlichen Hintergründe haben, wo es darum geht, irgendwas in der näheren oder ferneren Vergangenheit wieder herauszufinden, das aber derjenige dann so umschreibt, dass du erstmal gar nicht weißt, um was es geht und dann herausfinden musst, um was für ein Ereignis geht es. Und dann wiederum dieser Ereignis entsprechend aufgrund einer Formel, die meistens angegeben ist, umzurechnen in eine Koordinate.
Also dieses Rätsel lösen und sich selbst einen Gedanken machen, wie komme ich an die Koordinate, spielt immer eine Rolle. Oder meistens.
Bei diesen Mystery-Caches.
Also nur bei den Mystery-Caches.
Okay. Bei den Tradis hast du ja die Koordinate, wo du hin musst. Bei den Multis hast du zumindest den Startpunkt und musst dann die weiteren Stationen finden. Bei dem Mystery geht es schon mal darum, dass du einfach diesen Startpunkt auch finden musst. Also ein Mystery kann dann natürlich dann dort versteckt sein, wo die Koordinate ist. Es kann aber auch sein, dass es nur der Anfangspunkt ist dann, um mit weiteren Stationen an den Final zu gelangen.
Darf denn jeder solche Caches auch machen? Oder gibt es da irgendwie eine Zugangsbeschränkung nach dem Motto, man muss in einem Club sein oder sonst könnte ja jemand hingehen und sagen, hier, ich führe die Leute total in die Irre und die verdursten dann im Sauerland oder so.
Die Zugangsbeschränkung ist ja vom Prinzip schon dadurch gegeben, dass du dir ein Profil anlegen musst, beziehungsweise du musst dich anmelden bei geocaching.com. Das ist jetzt mit die größte Plattform. Es gibt auch noch weitere Plattformen, die sind aber weitaus kleiner. Natürlich, je größer die Plattform, umso größer die Auswahlmöglichkeit. Umso mehr Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen, hast du dann auch. Wenn du natürlich bei kleineren Plattformen unterwegs bist und es dann nur alle 250 Kilometer einen Cache gibt, wird es dann auch irgendwie langweilig. Und so hast du vom Prinzip über geocaching.com die größte Plattform, wo du, egal wo du eigentlich unterwegs bist, nicht nur deutschlandweit, sondern eigentlich fast weltweit, hast du überall irgendwelche Caches versteckt. Die Cache-Dichte ist in Deutschland mit Sicherheit höher jetzt als in Brasilien. Aber selbst in Brasilien findest du natürlich auch genügend Caches. Und wir hatten ja jetzt gerade eben den Tradi, den Multi und den Mystery. Und wir haben, weil du ihn vorhin auch angesprochen hast, den Webcam-Cache. Da gilt es letzten Endes auch über die Koordinaten eine Webcam zu finden. Teilweise musst du dann die URL ausfindig machen, um die Webcam aufzurufen und dann machst du einen Screenshot von dir vor dieser Webcam und musst dann oder beweist letzten Endes über diesen Screenshot, wenn du den dann im Listing hochlädst, dass du dann auch vor Ort warst. Es gibt noch zum Beispiel Event-Caches, wo sich dann Geocacher treffen. Das gibt's auch wieder verschiedene Formen. Der klassische Stammtisch, wo sich vielleicht mal 5 Leute treffen, aber auch bis zu richtigen Mega-Events, wo an die 1000 oder mehr Leute auch kommen.
Stichwort Leute, wie viele gibt es eigentlich? Wie viele Leute machen sowas ungefähr? Gibt es da Zahlen oder ist das
Es gibt geheim? Mit Sicherheit Zahlen. Inwiefern die jetzt alle korrekt sind, kann ich von meiner Seite aus schwer abschätzen. Die Zahl, die ich jetzt mal gelesen habe oder noch im Kopf habe, ist, dass es in Deutschland wohl vor 2 Jahren um die 270.000 Geocacher gibt. Ob die jetzt alle aktiv sind, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Letzten Endes probieren ja viele Leute ein Hobby aus und schauen mal, dadurch, dass du ja die App runterlädst oder in vielen Fällen runterlädst auf dein Smartphone, hast du natürlich da schon eine gewisse Zahl, die wahrscheinlich von dem Headquarter von geocaching.com entsprechend verifiziert ist. Aber ob das jetzt dann den tatsächlich Aktiven entspricht, vermag ich nicht zu sagen.
Was war denn dein verrücktestes Erlebnis dabei? Ich meine, wenn man so viel im Gemüse unterwegs ist, dann wird einem ja sicherlich auch mal die ein oder andere kuriose Geschichte passieren, wenn man nach den Caches sucht.
Ja, es gibt schon über die Jahre, weil ich mache das jetzt seit 2009, Sommer 2009, also jetzt 10 Jahre. Da habe ich dann schon mit Sicherheit das ein oder andere Lustige erlebt, auch Komisches erlebt. Einer der Caches, die stark in Erinnerung geblieben waren, war auch ein Mystery, der letzten Endes in einem Bunker der Maschinenlinie in Frankreich dann stattgefunden hat, wo wir an die 6 Stunden unter Tage waren.
Ui.
Und
aber da hat man denn da noch einen GPS-Empfang?
Da hast du dann letzten Endes unter Tage keinen GPS-Empfang, aber du hast natürlich ja trotzdem in Anführungszeichen eine Aufgabenliste und weißt, was du zu suchen hast, was du zu finden hast. Da kommen dann wiederum Hilfsmittel wie zum Beispiel eine UV-Lampe zum Einsatz, um irgendwelche versteckte Botschaften an Wänden zu finden oder in irgendwelchen Räumen Döschen wiederum zu finden, nicht das Final, sondern irgendwelche andere Döschen, wo dann wiederum Hinweise sind, wo du hin musst. Und wenn du so einen Bunker hast mit einer gefühlten extrem großen Grundfläche mit ehemals vier Geschütztürmen. Mhm. Und du steigst über einen dieser Geschütztürme ein, läufst da 100, 150 Treppenstufen nach unten, bist da unten dann eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs, dann geht's wieder in den Geschützturm hoch und wieder runter. Und das machst du dann 4, 5, 6 Mal, dann bist du am Abend, beziehungsweise nach den 5, 6 Stunden, wenn du dann hoffentlich das Final gefunden hast, auch entsprechend platt. Aber was dann halt doch ein bisschen komisch ist, ist, wenn du dann in diesem Bunker unterwegs bist und ganz genau weißt, dass es auch genügend Kupferdiebe gibt, die auch gerne mal einfach die Leitungen da unten beziehungsweise die Ummantelungen anzünden, um das Kupfer freizulegen und dann rauszuholen, ist es manchmal schon ein bisschen komisch, weil du jetzt nicht weißt, wenn du unten jemanden begegnest, ist das ein Kupferdieb, der vielleicht ein bisschen auch aggressiv auf dich reagieren könnte. Mhm. Oder sind es in Anführungszeichen nur Jugendliche, die dort unten Paintball spielen? Mhm. Also wir haben da zum Glück nur Jugendliche angetroffen, die Paintball gespielt haben. Aber es ist trotzdem, du weißt nicht im ersten Moment, wer kommt dir da entgegen, wenn du dann eine Taschenlampe siehst. Mhm. Im Idealfall ist es ein anderer Geocacher oder nur einer, der an Lost Places interessiert ist und da dann durch die Gegend streunt. Und dann ist es okay, aber mulmiges Gefühl hast du dann schon erstmal dabei.
Erkennt man sich denn gegenseitig als Geocacher, wenn man unterwegs ist? Trifft man schon mal Leute, die irgendwie auch nach dem Cache suchen?
Du triffst schon nochmal Leute. Es steht ein Feld halt mit dem, wo du suchst. Bist du in der Stadt unterwegs? Mhm. Ist es ein neuerer Cache? Ist es ein älterer Cache? Mhm. Bist du jetzt irgendwo im Wald unterwegs? Du triffst natürlich fast immer und überall Leute. Jetzt nicht unbedingt zu der Uhrzeit, wo du dann auch unterwegs bist. Aber es kommt schon oftmals vor, dass du irgendwo bist, gerade im Urlaub, wo du dann denkst, okay, der da drüben, das könnte ein Geocacher sein, weil der verhält sich so, wie du dich normalerweise auch verhältst.
Fragt man den dann oder ist das ein Ehrenkodex, dass man die Aufgabe lieber selber löst? Oder kann man sich auch Hilfe bei den Kollegen holen?
Du holst dir natürlich auch manchmal Hilfe, weil wenn du irgendwo stehst und das Teil extrem gut getarnt oder versteckt ist und du dann schon eine halbe, dreiviertel Stunde ergebnislos gesucht hast und dann kommt einer, dann tust du dich aber mit dem zusammen und findest das gemeinsam. Mhm. Oder im glücklichsten Fall hat ein Freund oder ein Bekannter von dir den Cache schon mal gemacht und dann nutzt du den sogenannten Telefonjoker, rufst ihn an und sagst, ich stehe hier, habe jetzt eine dreiviertel Stunde lang vergeblich gesucht. Gib mir mal einen Tipp, wo finde ich das Ding? Und dann kommt es halt darauf an, gibt er dir nur einen Tipp oder sagt er, guck mal da. Und ja, und du erkennst natürlich die anderen Geocacher, wie gesagt, an ihrem Verhalten. Oder kann es ja auch schon mal sein, dass du den Cache gefunden hast und nebenan im Café sitzt und eine Pause machst und siehst dann, wie einer herkommt und dann vergeblich sucht. Dann kann es auch mal sein, dass du hingehst und sagst, du, kann ich dir einen Tipp geben? Oder willst du einen Tipp oder wie auch immer? Weil nicht alle Dosen sind gleich zu finden. Es gibt unterschiedliche Größen von Mikro über klein, mittel, groß zu eigentlich nicht benannt. Nicht benannt kann dann alles sein, dass irgendjemand, keine Ahnung, zum Beispiel einen Magneten oder so eine Magnetfolie irgendwo an ein Schild hingeklebt hat. Du erkennst es eigentlich erstmal gar nicht.
Also es hat nicht eine einheitliche Form. Also ich habe mal irgendwie gesehen, das ist eine Tupperbox meistens.
Es kann eine Tupperbox gar sein, es kann aber auch ein sogenannter Paddling sein. Paddling ist vom Prinzip das Grundgerüst, aus dem mal später eine PET-Flasche entsteht und rausgeblasen wird. Das ist ein kleines Röhrchen, ähnlich wie ein Reagenzglas und hat eben schon dieses Einheitsgewinde von der Sprudelflasche obendrauf. Und da liegt dann einfach oder steckt oftmals ein Stift schon drin und natürlich das Logbuch und gefalteter Zettel.
Und die Caches, die man findet, die klingen, sind ja sicherlich unterschiedlich schwer zu finden. Gibt es da eine Skala? Beim Mountainbiken zum Beispiel gibt es eine Schwierigkeitsskala für die Trails. Gibt es das beim Geocaching auch?
Das gibt es im Prinzip auch. Du hast eine Koordinatengeschichte mit X- und Y-Achse und das ist eine Schwierigkeit von 1 bis 5 und es geht in 0,5 Schritten nach oben. Gleiches hast du mit dem Terrain, also mit dem Gelände, mit der Geländewertung, geht auch von 1 bis 5, auch in 0,5 Schritten. Von daher hast du eine 81er-Skala mit bestehend aus Gelände und Schwierigkeit und kannst vom Prinzip immer für dich auch was raussuchen, was dir gefällt von der Schwierigkeit her. Natürlich ist das subjektiv, weil der Cache-Owner das immer entsprechend einordnet und sagt, die Schwierigkeit ist so und so schwer oder das Gelände ist so und so. Wobei beim Gelände gibt es vom Prinzip zwei Geschichten, die gegeben sind. Die Schwierigkeit 1 ist auf jeden Fall rollstuhltauglich und die Schwierigkeit 5 bedeutet, dass du auf jeden Fall ein technisches Hilfsmittel brauchst. Sei es eine Kletterausrüstung, sei es eine Tauchausrüstung, sei es ein Boot, Schlauchboot, wie auch immer, oder irgendwas. Also da brauchst du auf jeden Fall eine technische Hilfe.
Also es klingt ja alles so ein bisschen nach Schnitzeljagd für Erwachsene. Gibt es das auch für Kinder? Also die haben ja eigentlich Pokémon Go. Das ist ja so ähnlich.
Ja, letztendlich glaube ich, ist mit vielleicht Pokémon Go auch aus dem Geocaching entstanden. Weil einfach in dem Moment hier ein Konzern entdeckt hat, dass man doch mit Koordinaten beziehungsweise mit irgendwelchen virtuellen Dingen auf der Straße die Leute auch rausloggen kann. Und so wie es natürlich Caches, ja, in Anführungszeichen für Erwachsene gibt es natürlich auch welche für Kinder. Es steht und fällt natürlich immer, wie gesagt, mit dem Cache-Owner, der den Cache legt, macht er den oder gestaltet er den kinderfreundlich, gestaltet er ihn extrem schwer, nur für Erwachsene. Aber dadurch, dass natürlich auch genügend Geocacher Kinder haben, gibt es natürlich auch entsprechend viele Kindercaches, wo oftmals auch wunderbare Bastelarbeiten dabei sind, dass so ein richtiger Wow-Effekt entsteht, wenn die Kinder die, ich nenne es mal Schatztruhe öffnen und dann blinkt irgendwas mit LED-Technik und Musik geht an oder es sind irgendwelche Kleinigkeiten drin, die einfach ein Kinderherz erfreuen.
Und wenn man jetzt nach dem Cache sucht, es gibt ja so die Aussage, dass GPS-Daten immer eine gewisse Abweichung haben. Ist das so? Oder also 10 Meter habe ich mal gehört, dass das auch beabsichtigt ist aufgrund von militärstrategischen Gründen, dass das GPS niemals 100% akkurat ist. Und gibt das dann Schwierigkeiten beim Auffinden auch schon mal, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also letzten Endes war es ja, wenn ich mich recht erinnere, 2000 oder 2001, als Bill Clinton die Ungenauigkeit von den Satelliten hat abschalten lassen, beziehungsweise so weit abschalten lassen, dass es eine Genauigkeit auf 5 Meter gibt. Wobei natürlich 5 Meter ein theoretischer Wert ist. Weil wenn du jetzt zwischen Häusern stehst und das GPS-Signal dann ein bisschen Ping-Pong zwischen den Gebäuden spielt, hast natürlich Abweichungen.
Oder am Hang.
Wenn du am Hang bist, genau, in tiefen Schluchten. Von daher kann sich dein Suchradius schon entsprechend vergrößern. Allein schon durch die Geschichte, mit was für einem Gerät ist der Owner vor Ort gewesen und hat es sozusagen eingemessen. Und dann kommst du mit einem anderen Gerät was schon mal ein bisschen eine andere Kalibrierung hatte. Die muss ja nur minimalst verändert sein. Dann hast du Bewölkung oder bist dann auch noch zusätzlich in der Schlucht. Dann kann sich dein Suchradius schon mal auf 25, 30 oder auch mehr Meter erweitern. Aber das ist dann eher der Extremfall. Wenn du in der Stadt bist, denke ich mal, so in so einem Radius von 7 bis 10 Metern findest du normalerweise die Geschichten schon. Keine Frage, hin und wieder rennst du mal von rechts nach links und links nach rechts und denkst du mal, was soll das? Ja. Ich find's nicht. Aber du weißt ja auch, oder das kommt natürlich dann auch mit Erfahrung ein bisschen, du guckst auf die Größe, du weißt aufgrund der Gegebenheiten, wo kann ich ungefähr was verstecken oder wo kann jemand was verstecken. Natürlich gibt es immer mal wieder jemand, der ein neues Versteck kreiert. Das
Vergraben,
du nicht kennst.
Zum Beispiel.
Vergraben ist verboten.
Ah, okay.
Das ist nicht erlaubt. Aber es wird schon viel mit auch mit Magneten gearbeitet, mit natürlichen Hohlräumen, wo man was reinschiebt. Du entwickelst da schon so ein bisschen einen Jagdinstinkt und weißt dann, wo du was finden kannst, wie es versteckt sein könnte oder auch nicht. Wie gesagt, wenn es gar nicht mehr geht, guckst du, ob werfen deinen Freunden, Bekannten schon mal was dort gefunden hat und nutzt deinen Telefonjoker, damit du nicht umsonst da bist. Aber es ist schon ganz normal, dass du entsprechend auch mal ins Leere läufst.
Letzte Frage, angenommen, ich bin Einsteiger und möchte damit anfangen, was brauche ich denn dafür? Also eigentlich ein GPS-Gerät erstmal?
Entweder ein GPS-Gerät oder, ein Smartphone. Also es gilt da dann entsprechend im entsprechenden Store die App downzuladen von geocaching.com. Und du musst dich natürlich bei denen dann entsprechend registrieren, damit du auf deren Datenbank zurückgreifen kannst.
Kostenfrei oder kostet das was?
Als Basismitglied ist es kostenfrei. Und du kannst natürlich auch Premium-Mitglied werden. Das kostet, glaube ich, 30 Euro im Jahr. Gibt es Das steht im Feld, wie gesagt, auch wieder dann mit dem Owner. Mhm. Macht er jetzt einen Cache, der für alle offen ist oder nur für Premium-Mitglieder? Mhm. Mhm. Wenn da sehr aufwendige Bastelarbeiten dahinter sind, macht ein Owner oftmals, dass er da einen Premium-Cache draus macht, weil er nicht will, dass da jeder hinkommt, weil der natürlich auch Hinz und Kunz die Koordinaten bekommt oder an die Koordinaten kommt und dann oftmals er das Problem hat, dass er mit Zerstörungen rechnen muss, mit Vandalismus. Und das ist beim Premium-Cache dann eher nicht, weil halt nicht jeder an die Koordinaten erstmal rankommt. Ich bin eigentlich von Anfang an Premium-Mitglied und finde, für mich hat sich das auf jeden Fall gelohnt, weil du einfach da Dinge siehst, die du sonst vielleicht nie entdeckt hättest.
Mhm. Okay. Ja, also so viel zum Thema Geocaching für heute. Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörer und auch Leser, könnt die Spezies Outdoor-Abenteurer, den Geocacher, jetzt schon auf viele hundert Meter erkennen und ihnen vielleicht hilfreiche oder auch irreführende Hinweise zurufen. Das kann es ja eigentlich nur noch spannender machen. Danke, Carsten, für deine Infos zu diesem etwas abwegigen oder mysteriösen Outdoor-Sport. Und wenn euch auch unser vierter Podcast gefallen hat und ihr nicht schon längst Abonnenten seid, solltet ihr das schleunig nachholen, abonniert uns einfach, damit ihr keine der nächsten Folgen verpasst. Ebenfalls nicht verpassen solltet ihr die aktuelle Ausgabe des Outdoor-Magazins am Kiosk und überall, wo es Zeitschriften gibt. Oder digital unter www.outdoormagazin.com. Bleibt uns treu und bis dann, Hauptsache raus.